Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant meets 54 Books.
Heute mit Christine Watti und mit
Tilman Winterling.
Tilman Winterling klingt eventuell so ein bisschen wie, als würde er direkt aus einer Dose hierher zu mir geschaltet worden sein. Dem ist nicht so, aber wir sind halt einfach wirklich nicht in einem Raum. Ich würde dieses soundtechnische Geheimnis einfach am Anfang gerne lüften.
Das sollten wir auf jeden Fall machen. Das wird, glaube ich, unserem Gespräch keinen Abbruch tun.
Und hier kommt jetzt noch ein kurzer Disclaimer, denn diese Ausgabe von Lakonisch Elegant wurde am 22. Februar aufgenommen. Und schon da waren wir nicht ganz sicher, wie es wohl sein würde, so ein Thema auszuwählen, das nicht die Ukraine betrifft, aber eben so ist die Welt auch. Und jetzt erscheint dieser Podcast just am 24. Februar. Russland hat inzwischen die Ukraine angegriffen. Und darüber aber haben wir in der vergangenen Woche mit Jan Müller und Juri Gurschi gesprochen, natürlich noch im Vorfeld. Und da auch über den Albumtitel Nie wieder Krieg von Tokotronic. Die Band hat inzwischen die Tour, die Frühjahrstour, abgesagt, aus Pandemiegründen, nehme ich mal an. Aber dass die Tour unter dem Titel Nie wieder Krieg jetzt ausgerechnet jetzt nicht stattfinden kann, sondern verschoben wird, ist schon fast wie so eine zynische Wolte des Schicksals. So. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich nochmal in die Ausgabe der vergangenen Woche reinhören. Wir reden heute über Übersetzungen. Ich kann kurz sagen, das Thema war in den letzten Monaten im Fokus, als es beispielsweise um die Übersetzung der US-amerikanischen Lyrikerin Amanda Gorman ging und die große Frage, die im Feuilleton und im Internet verhandelt wurde, wer sie eigentlich übersetzen darf. Wir aber machen heute quasi noch den Schritt davor. Es geht überhaupt erstmal um die Sichtbarkeit von Übersetzerinnen und Übersetzern. Denn abseits von solchen Diskussionen sind die Übersetzungen eigentlich ja eher tief im Buch versteckt. Aber mehr kann euch jetzt auch noch Tilman erzählen.
Wir fanden es auf jeden Fall gut und wir sprachen immer wieder darüber, weil ÜbersetzerInnen zum Teil ja wissentlich oder unwissentlich immer mal wieder vergessen werden oder so unter den Tisch fallen und es aber gleichzeitig immer wieder auch Bestrebungen gibt, diese Berufssparte sichtbarer zu machen. Und ich glaube, wir sind doch immer mal wieder gestolpert über die schlechte Übersetzungen aus der Vergangenheit. Und unser 54 Books-Mitglied Simon hatte dann immer Bukowski-Übersetzungen zur Hand, die zum Teil also aberwitzig waren. Da haben wir uns erheitert und haben dann aber gesagt, was können wir daraus machen? Und haben dann überlegt, wen können wir dazu einladen? Und ich glaube, da haben wir zwei hervorragende Gäste gefunden für heute.
Wir sagen im Kulturpodcast übrigens zwei wunderbare Gäste. Im Feuilleton sagt man insgesamt doch zwei wunderbare Gäste.
Zwei wunderbare Gäste. Wir haben einmal Isabel Bogdan zu Gast, die jahrelang vor allem als Übersetzerin bekannt war, von Nick Hornby unter anderem, vor allem aber da wurde sie dann wirklich, wie man jetzt so sagt, abgefeiert in den 10er Jahren für ihre Jane Gardam-Übersetzung, die bei Hanse erschienen ist. Und als sie auf dem Höhepunkt ihres Ruhms als Übersetzerin war, so kommt es mir zumindest vor, platzte dann die Bombe und sie hat den Bestseller des Jahres damals geschrieben mit Der V, ist nun also eine nicht nur hochdekorierte, renommierte Übersetzerin, sondern auch noch eine veritable Bestseller-Autorin. Ich glaube, das darf man auch erzählen, Der V wird demnächst verfilmt. Sie ist aber heute vor allem hier, um mit uns über das Übersetzen zu sprechen.
Hallo Isabel Bogdan, herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Wir freuen uns auch sehr. Wir haben das wie immer schon auch in diesem Podcast bedauert, dass wir nicht alle an einem Tisch sitzen, aber so ist es halt. Deswegen hier knurpselige Leitung oder ein bisschen Rauschen, bitteschön überhören. Aber wir freuen uns trotzdem sehr, dass wir diese Runde sind. Aber die ist noch nicht ganz vollständig, denn Tilman hatte noch eine weitere sehr gute Idee, noch einen weiteren Gast und das ist Sebastian Gugolz. Herzlich willkommen, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wir sitzen fast zusammen, zumindest sind wir nur durch eine Scheibe getrennt. Sebastian Gugolz, vielleicht kennt jemand den Gugolz Verlag, der wurde 2014 gegründet. Ich habe heute erst gelesen, das ist zwar der Fun Fact, den man wahrscheinlich erst im Nachhinein irgendwo erzählt, ich wusste das gar nicht. Der hat auch damit zu tun, oder beziehungsweise Geld in diesem Verlag kommt eventuell auch aus einer Quizshow. Das Besondere aber an diesem Verlag ist, dass er sich eben mit Literatur beschäftigt, die sich vor allem zum Beispiel auf Ost- und Nordeuropa bezieht. Und das Ansehen ist es auch, genau diese Literatur zugänglich zu machen. Und natürlich spielt da das Thema Übersetzung auch noch eine sehr große Rolle. Deswegen ist es sehr gut, dass auch Sebastian da ist. Die Quizshow-Geschichte stimmt, ne?
Die Quizshow-Geschichte stimmt und die hat auf Wikipedia, auf der Verlagsseite von Wikipedia, die schöne Rubrik Trivia. Und dann steht, dass der Verlagsgründer Also ich kann, es ist schon so lange her, es ist schon fast verjährt. Ich habe wirklich 2015, also ein Jahr nach Gründung des Verlages, als Folgefinanzierung eine 250.000 gewonnen damals im ZDF, öffentlich-rechtlich.
Wahnsinn. Okay, das ist überhaupt nicht unser Thema, aber du hast dich dafür monatelang vorbereitet oder bist du einfach sehr, sehr schlau?
Ich habe mich dafür jahrelang vorbereitet, indem ich viel gelesen habe, viel lektoriert habe und immer neugierig geblieben bin. Aber also es war ein großes Glück natürlich und auch im Nachhinein muss man sagen, ist es unglaublich. Aber ich glaube, das bleibe ich ewig, Quiz-Champion 2015. Also das ist der offizielle Titel.
Oh Mann, ist so viel Ehre hier, Bestseller-Autorin und Quiz-Show-Gewinner. Es ist wirklich richtig, richtig gut.
Ich wollte schnell noch einwerfen, dass man bei Sebastian auch noch sagen muss, dass er deswegen besonders gut in die Sendung passt, weil er nicht nur alles übersetzt, alle seine Werke, die er bringt, übersetzt sind, sondern er dann auch noch Werke ja wieder hebt aus dem Dämmer, in dem sie schliefen und deswegen also im doppelten Sinne ein Wohltäter für die deutsche Literaturlandschaft ist.
Ein Wohltäter, das tätowiere ich mir irgendwo hin.
Ich mache da auf jeden Fall nachher noch so ein bisschen Musik drunter, unter diesen Teil.
Das kann Geige.
Weil irgendwann das Selbstbewusstsein schwächelt, dann braucht man eigentlich nur Tillmann anzurufen.
Ja, oder man schreibt das dann bei Wikipedia unter Trivia.
Aber apropos Selbstbewusstsein, ich finde, das ist doch schon ein ganz guter Startpunkt für unser Gespräch. Es gibt eine größere Geschichte, wo Jennifer Croft, die Übersetzerin von Olga Tokarczuk, so ein bisschen rausgetreten ist mit der Haltung, ich bin die Übersetzerin und ich möchte dafür auch sichtbarer gemacht werden. Also Übersetzung kann eben nicht einfach nur heißen, dass es im Buch drin irgendwo zu finden ist, sondern muss tatsächlich eigentlich auf dem Buchtitel, es muss sichtbar sein und ich bin quasi auch Teil dieses Werks. Isabel Bogdan, kannst du mit dieser Haltung was anfangen oder dich damit identifizieren?
Ja, ich glaube, damit können sich alle ÜbersetzerInnen auf die eine oder andere Weise identifizieren. Und ich finde es vollkommen unerheblich, ob das jetzt das Werk einer Nobelpreisträgerin oder so eine schnell drehende Unterhaltungsliteratur ist. Denn, also ich finde, ganz kurz gesagt, gibt es zwei Gründe, ein Buch zu lesen oder es zu mögen oder es nicht zu mögen. Das eine ist der Plot, also irgendwie die Handlung, die Geschichte. Und das andere ist die Sprache. Und wenn ich ein Buch lesen möchte oder mir überlege, ob mich dieses Buch interessiert, dann möchte ich ja auch wissen, wessen Sprache ich da lese. Und das ist bei einer Übersetzung eben die Sprache der Übersetzerin oder des Übersetzers. Und deswegen finde ich das einfach unglaublich wichtig, dass die Übersetzernamen auch an prominenter Stelle vorkommen. Und ich als Übersetzerin kenne natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen. Ich weiß, wer was übersetzt. Und bei bestimmten Übersetzernamen weiß ich einfach schon vorher, da lasse ich vielleicht die Finger davon oder das ist bestimmt ein tolles Buch, weil das der oder die Kollegin übersetzt hat, die immer so tolle Sachen machen. Und ich bin da sofort dabei bei dem Thema Übersetzer aufs Cover.
Ich habe auch das vorher nochmal kontrolliert und sah, dass bei Sebastian, also beim Gugolz Verlag, immer die Übersetzer auf dem Cover stehen.
Ja, also ich kann vielleicht sozusagen auf der Nebentour einhaken. Also das hat und kommen dann zur Wertschätzung der Übersetzer. Das hat bei mir aber auch den Hintergedanken, also nicht den richtigen Plan, aber den Hintergedanken, dass ich nicht nur den Übersetzernamen oder den Namen der Übersetzerin oder des Übersetzers draufschreibe, sondern auch die Sprache, aus der es übersetzt ist. Das gehört bei mir zur Verlagsphilosophie dazu, weil ich finde, dass das auch relevant ist, in welcher Sprache das Werk original geschrieben ist. Da gibt es ja, das gibt es jetzt bei mir noch nicht, aber da gibt es ja auch manchmal Bücher, die auf Russisch in einem anderen Land geschrieben sind oder so. Also da gibt es ja auch verschiedene Wege. Und dass ich die Übersetzer und Übersetzerinnen mit aufs Cover schreibe, hat aber nicht nur den Grund, weil ich ihnen irgendwie auf die Schulter klopfen will oder sagen will, toll, hast du das gemacht, sondern weil ich das, was Isabel gesagt hat, eben absolut mit fettestem Textmarker unterstreichen möchte. Nicht ohne Grund haben Übersetzer auch Urheberrecht an der Übersetzung. Und das hängt nicht nur mit rechtlichen Sachen zusammen, sondern auch mit künstlerischen. Also jeder, der mal zwei Übersetzungen eines gleichen Werkes gelesen hat oder der mal einen Übersetzungsvergleich gesehen hat irgendwo, und da muss man gar nicht erst in die Lyrik gehen, wo es noch extremer ist, sondern das ist in der Prosa auch wirklich unglaublich, also frappierend, was für Unterschiede das sind. Wie stark die Übersetzer- oder Übersetzerinnenpersönlichkeit die Übersetzung prägt und deswegen ganz entschieden die Urheberin oder also die zumindest im Mindesten die Mitkünstlerin oder der Mitkünstler ist. Und das ist für mich überhaupt keine Frage. Und ich finde, also ich sehe ja auch, wenn immer mal wieder Leute sagen, ja, aber man kann ja nicht auf jedes Buch den Übersetzer oder die Übersetzerin schreiben, kann man schon. Aber man kann sich natürlich in gewissen Fällen auch dagegen entscheiden. Wenn es ein Sachbuch ist, dann spielt zum Beispiel die Frage, wer der Übersetzer oder die Übersetzerin ist, keine so große Rolle wie bei einem wirklich hochliterarischen Werk. Das sehe ich schon auch ein. Aber es sind letztlich alles nur Ausflüchte. Und ich finde, eigentlich gibt es kein gestalterisches, was immer wieder angeführt wird. Es gibt eigentlich kein Argument, die Übersetzer und Übersetzerin nicht zu nennen und zumindest nicht prominent zu nennen und mit auf dem Cover zu nennen.
Aber könnt ihr mir für mich mal kurz diese Debatte, die wir jetzt dann auch noch mal ein bisschen abbilden, irgendwie einordnen? Also woher kommt es denn, dass eben tatsächlich auf die Übersetzung nicht so viel Wert gelegt wurde und dass man dafür jetzt so trommeln muss? Also was sind die Ursachen dafür, dass es so hast du ja wahrscheinlich dann eher so anmutete für viele wie eine Art von Dienstleistung oder so.
Ich habe das Gefühl, dass sich im Moment ganz, ganz viel tut, seit 2-3 Jahren vielleicht. Also dass zum Beispiel Buchhändlerinnen und Buchhändler in den sozialen Medien seit einiger Zeit sehr penibel darauf achten, dass sie bei jeder Buchempfehlung auch den Übersetzernamen dazu schreiben. Und da hat sich ganz viel getan. Ich glaube, dieses ganze Wertschätzungsding, das ist wahnsinnig schwer zu packen. Das hängt sicher auch auf irgendeine Weise zusammen mit der traditionell schlechten Bezahlung. Dadurch war es lange Zeit so ein bisschen auch oft ein Job für Professorengattinnen oder Professoren, die halt das nebenbei gemacht haben, weil es immer schwierig war, davon zu leben. Mit der Bezahlung hängt dann wieder das Selbstbewusstsein zusammen und die Frage, was kann ich da selber auch verlangen und so weiter. Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Gemengelage, warum das so lange so wenig geschätzt wurde, die ganze Übersetzerei. Und es ist, also seit ich übersetze, stehen die Übersetzernamen eigentlich immer auf dem Innentitel. Und wenn man aber mal ältere Bücher aus dem Schrank zieht, noch aus den 60er, 70er Jahren, da steht oft die Übersetzerin ganz klein im Impressum irgendwo. Da muss man wirklich nachsuchen. Manchmal findet man sie überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Und mit manchen Verlagen kämpfen wir heute noch. Ich habe vor nicht so langer Zeit mit einem Verlag um bessere Konditionen verhandelt, habe da auf Granit gebissen und habe am Ende gesagt, wisst ihr was, ich habe noch eine andere Idee, schreibt meinen Namen aufs Cover, es kostet euch keinen Cent. Erste Reaktion war, ach, ist eigentlich eine ganz schöne Idee, wir besprechen das mal. Und einen Tag später wurde ich zurückgerufen, dann hieß es, ja, wir haben drüber gesprochen, können wir nicht machen. Denn sobald auch nur die Vorschau erschienen ist, wollen alle deine Kollegen auch aufs Cover. Ich sage, ja, wunderbar, das ist doch eine super Idee. Ja, nee, können wir nicht machen, machen wir nur bei Neuübersetzung von Klassikern, wo dann die neue Übersetzung der Grund ist, das Buch nochmal zu kaufen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es gibt inzwischen Verlage, die grundsätzlich die Übersetzer aufs Cover schreiben. Gogolz macht das, Mare macht das zum Beispiel auch.
Dörlemann macht das
fast überall, ja. Und andere Verlage sträuben sich da noch. Aber ich glaube, dass im Moment ganz viel sich bewegt und im Umbruch ist und dass das kommen wird.
Finden die Autorinnen und Autoren das vielleicht auch doof?
Habe ich noch nie gehört.
Das glaube ich gar nicht.
Okay.
Da habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Also die wissen ja ganz genau, was sie an ihren Übersetzern haben. Ja. Die würden ja gar nicht gelesen in anderen Ländern.
Ich kann vielleicht noch eine, wie ich finde, lustige Geschichte, eigentlich ist sie nicht lustig, erzählen. Und zwar ging es bei mir darum, dass ich von meinem bisher erfolgreichsten Autor die Taschenbuchrechte verkauft habe an DTV, also an einen wirklich guten Verlag, an einen großen Verlag, aber einen wirklich guten Verlag. Und das ging um Tarjei Vesaas, den norwegischen Autor, den Hinrich Schmidt-Henkel, einer auch der herausragenden Übersetzer und Tarjei Vesaas herausragender Autor. Also eine Glückskombination, die auch zu einem tollen Ergebnis geführt hat. Und ich habe das Buch an DTV verkauft, beide Bücher, Das Eisschloss und die Vögel. Und DTV war auch von meiner Gestaltung so begeistert, dass sie die Gestaltung mir abgekauft haben, außen und innen. Und bei mir steht eben außen der Übersetzername, Hinrich Schmidt-Henkel, unter dem Titel. Und also oben steht der Autor, dann der Titel und dann aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Und die Gestaltung ist so, dass es eine relativ, also dass das ganze Cover ausgefüllt ist und da eben dann eine Lücke ist, da wo der Übersetzer steht von dem Motiv. Und DTV hat mir dann die Entwürfe geschickt und sie hatten den Übersetzernamen getilgt. und haben Roman dahin geschrieben an diese Stelle. Und dann habe ich eben nachgefragt und habe gefragt, wie denn das sein kann. Und das ist eine sehr nette Lektorin von DTV, die das auch gekauft hat. Ungefähr mein Alter, also jetzt auch noch nicht zu den ganz Alten, die vielleicht alte Gepflogenheiten von früher noch kennen. Und sie war auch sehr zerknirscht und sagte, das ging nicht durch bei der Vertreterkonferenz. Die haben gesagt, da muss Roman draufstehen und wen interessiert schon der Übersetzer? Und dann habe ich mit Hinrich Schmidt-Henkel darüber gesprochen, der natürlich auch empört war und gesagt hat, ich soll da nochmal nachbohren, und es ließ sich aber wirklich nichts machen. Also die haben zum Glück meine Innengestaltung übernommen, wo auf der Titelei auch groß der Übersetzername steht, aber außen steht der Übersetzer nicht drauf. Da steht jetzt Roman an der Stelle, wo bei mir der Übersetzername steht.
Ist ein bisschen ja auch nicht hart. Auszudenken, wenn das dann alle wollen.
Ja, mhm. Wenn bei DTV jeder aufs Cover will.
Das geht natürlich nicht.
Nein.
Ich finde das so spannend, dass diese Diskrepanz so groß ist. Also wir, Isabel hat es eben gesagt, also Klassiker werden neu übersetzt und dann wird damit geworben mit der Übersetzerin oder dem Übersetzer. Das ist der Grund, warum ich den Klassiker mir nochmal neu kaufe. Mhm. Jetzt macht Sebastian ja vor allem auch ja, Wiederentdeckungen von Klassikern oder solchen, die es sein sollten. Und hier wird aber dann doch wieder aktiv der Name getilgt. Also eigentlich der Grund, weshalb man sagt, hier das Buch ist, obwohl es schon viele, viele Jahre alt ist und schon lange vergriffen zum Beispiel, wieder neu gehoben worden. Wir haben es neu übersetzt, also wirklich eigentlich so das Brot- und Buttergeschäft gefühlt von Sebastian. Und genau das wird wieder rausgestrichen. Und gleichzeitig ist es so, dass man ja ganz viel im Feuilleton auch sieht, dass bei Neuübersetzungen von Klassikern die Übersetzung ganz konkret besprochen wird, ganz, ganz gezielt darauf hingewiesen wird. Und bei ganz vielen anderen Sachen fällt es einfach unter den Tisch. Und dann ist es ja egal, ob das jetzt Literatur von der Stange ist. Wenn die schlecht übersetzt ist, ist sie schlecht übersetzt und dann ist das ein schlechtes Buch. Aber da wird dann kein Wort zu verloren, höchstens mal im Halbsatz. Das hat XYZ übersetzt.
Ich habe eher das Gefühl, es ist umgekehrt, dass kein Wort verloren wird, wenn es gut übersetzt wird. wenn es schlecht übersetzt ist oder manchmal auch, wenn es ganz okay oder wirklich ordentlich übersetzt ist, dann findet die Rezensentin aber den einen wirklichen Patzer und deklariert das ganze Buch zu einer schlechten Übersetzung. Und genauso oft passiert es, dass die wunderbare Sprache eines Autors gelobt wird. Und da wird man dann als Übersetzerin wirklich wütend, wo man denkt, Moment mal, es muss ja nicht jede Literaturkritik auch eine fundierte Übersetzungskritik beinhalten. Aber in dem Moment, wo man etwas über die Sprache des Autors sagt, muss ein professioneller Literaturkritiker doch merken, dass er die Sprache einer Übersetzerin gelesen hat. Das muss einem doch auffallen. Und also das sind dann die Stellen, wo man wirklich wütend wird, wo man denkt, das kann doch nicht sein.
Aber
dass du hier behauptest, Autorin XY hätte so eine tolle Sprache und nicht mal erwähnst, dass du eine Übersetzung gelesen hast.
Okay, aber dann würdest du dir wünschen, also dass es verknüpft wird, ne? Weil ich mir gerade überlegt habe, weil ich ja vorhin die Idee hatte, die ihr gleich abgeschmettert habt, dass vielleicht Autorinnen und Autoren gar nicht unbedingt gemeinschaftlich auf Buchcovern drauf zu sehen sein wollen. Und wenn man dann deinem Gedanken folgt, dann müsste die Rezensentin oder der Rezensent sagen, die Sprache des Autors ist fantastisch übersetzt oder so? Also weil ich mich gerade wirklich frage, wessen Sprache lese ich denn dann eigentlich?
Also man muss in dem Kontext, wenn man in einer Kritik etwas über die Sprache des Buches sagt, dazu sagen, dass man die Sprache einer Übersetzerin gelesen hat und nicht die Sprache des Autors, finde ich. Mhm. Denn man hat es ja nicht in der Sprache des Originals gelesen. Und dann kann man nicht irgendwas über die Sprache des Autors behaupten, wenn man die Sprache der Übersetzerin gelesen hat. Inwieweit jetzt das miteinander verzahnt ist, kann man dann womöglich nur ermessen, wenn man tatsächlich das Original daneben legt und die Zeit hat kein Mensch und die meisten Sprachen spricht ja auch nicht jeder. Aber ich glaube, man kann die Qualität einer Übersetzung sehr gut auch beurteilen, ohne das Original zu kennen. Denn wenn ein Buch einen Sound hat und wenn das in sich stimmt, dann ist das einfach eine gute Übersetzung, kurz zusammengefasst. Ich glaube, man kann das durchaus beurteilen, ohne das Original gelesen zu haben, was ja womöglich sowieso in einer Sprache ist, die man nicht beherrscht.
Ich habe das beobachtet, das ist vielleicht dann so 10, 15 Jahre her, dass in meinem Umfeld auf einmal alle anfingen und sagten, ich gucke und jetzt irgendeine Serie einsetzen auf Englisch, das ist authentischer. Also das waren dann tatsächlich so Sachen wie, ich gucke How I Met Your Mother auf Englisch, das ist authentischer.
Mhm. Ja, in der Übersetzung geht ja auch immer ganz viel verloren.
Oh. Genau.
Naja, bei Filmen ist das aber ja nochmal ein bisschen anders, weil das Schauspiel ja schon auch mit dem sprachlichen Ausdruck verbunden ist und man natürlich die schauspielerische Leistung, wenn man eine Synchronstimme hört, nicht so beurteilen kann, wie wenn man die Originalstimme hört. Das ist, finde ich, bei Übersetzungen schon was anderes und ich würde nochmal sehr stark darauf pochen, dass einfach eine Übersetzung auch ein Kunstwerk eigenen Ranges ist. Also ich habe das, ich übernehme da diese Formulierung immer von Esther Kinski, die gesagt hat, die ja auch beides ist, so wie du, Isabel, also auch Autorin und Übersetzerin. Und Esther sagt immer, es gibt das Werk, das Original, das ist die Vision und es gibt die Übersetzung, das ist die Version. Also sie differenziert zwischen der Vision und der Version. Und ich finde das ganz interessant. Also sie sagt das auch immer, um dann zu argumentieren, deswegen ist eine Übersetzung auch die Version der Übersetzerin und es kann auch eine andere Version geben. Also das ist eigentlich sozusagen ein Aufruf zur Neuübersetzung. Und ich finde, also man kann ja auch ganz extreme Beispiele heranziehen, die Shakespeare-Übersetzung. Und natürlich lesen wir einen völlig anderen Shakespeare, wenn wir Schlegel-Tieck lesen, als wenn wir Frank Günther oder Thomas Brasch oder sonst wen lesen. Das ist wirklich kaum noch miteinander zu vergleichen. Und also ich finde, dass wenn jemand mal diese beiden oder eine Inszenierung in der einen Übersetzung und eine Inszenierung in der anderen Übersetzung gesehen hat oder mal die Bücher gelesen hat, stellt sich die Frage überhaupt nicht mehr, wie wichtig die Übersetzung ist oder wie entscheidend die Übersetzung ist. Es ist einfach, wenn man sich nur einmal damit beschäftigt hat, glaube ich, nicht mehr anders zu sehen, als dass das dann eine entscheidende Frage ist.
Ja. Ich mag eigentlich auch immer ganz gerne den Vergleich des Übersetzers mit dem Schauspieler oder einem Interpreten klassischer Musik. Also ein Schauspieler trägt einen vorgegebenen Text vor, also der Text steht schon da, aber er legt natürlich seine ganze Persönlichkeit und seine eigene Ausdrucksfähigkeit und so weiter da rein. Und ein schlechter Schauspieler wird einen fantastischen Text ruinieren können. Und ein sehr guter Schauspieler wird aus einem mittelmäßigen Text das Beste rausholen. Und das alles gilt auch für die Übersetzerin, die ihren Text, der Text steht da schon. Und wenn sie es nicht drauf hat, dann kann sie ihn komplett ruinieren. Mhm. Und wenn sie sehr gut ist, dann kann sie aus einem mittelmäßigen Text das Beste rausholen. Und niemals würde jemand vergessen, den Schauspieler zu nennen. Und man guckt sich Stücke auch in verschiedenen Inszenierungen an. Man kauft sich klassische Musik, wenn man ein Freak ist, von verschiedenen Interpreten. Die spielen auch alle dieselben Noten, aber sie werden alle das ein bisschen anders spielen.
Das macht man auch als Literaturfreak, dass man sich bestimmte Texte in verschiedenen Übersetzungen kauft. Also ich mache das.
Ja, natürlich gibt es das auch. Aber die allermeisten Bücher gibt es ja gar nicht in unterschiedlichen Übersetzungen.
Ja, das stimmt.
Also bei den großen Klassikern natürlich. Da gibt es dann regelmäßig mal neue Übersetzungen. Aber die allermeisten Bücher sind in einer Übersetzung auf dem Markt und das war's dann.
Ja, das stimmt natürlich.
Ich finde, dieses Schauspielerbild hilft mir tatsächlich, mir genau diese Arbeit und die Bedeutung vorzustellen. Und mir fiel in der Vorbereitung so ein komisches Bild ein, als ich mir überlegt habe, euch zu fragen, wie ihr denn an Übersetzung also rangeht, um einmal so eine praktische Frage zu stellen. Und dann hatte ich dieses Pflegekinderbild im Kopf, bei dem ich dachte, oh, das ist aber ein interessantes Bild, was mir da eingefallen ist, um festzustellen, dass Jennifer Croft, die ich vorhin erwähnt habe, auch über so einen Olga Tokarczuk-Text auch spricht, wie das war mein Kind oder so, also die dieses große Bild hatte. Wenn ich jetzt aber deiner Interpretation, Isabel, folge mit der Schauspielerei, dann ist es ja was ganz anderes. Also das eine war so ein Bild von, der Text ist quasi meiner und hinterher geht dann wiederum der Autor, die Autorin damit davon und steht sozusagen in der Öffentlichkeit. Und deswegen fand ich dieses, ich interpretiere den Text als etwas, wie eben tatsächlich eine Schauspielerin, finde ich viel leichter nachzuvollziehen. Und ich vielleicht weiß nicht, wie sehr man jetzt in eure Arbeit reinschauen kann, aber das ist ja schon vielleicht interessant zu wissen, was ist der Text von jemandem anderen dann für die Zeit, in der ihr mit der Übersetzung beschäftigt seid, für euch?
Also ich kann da vielleicht noch dazu sagen, dass das mit der Aufführungspraxis, was eben ein Zweig ist sozusagen der Übersetzungstheorie, dass das gerade bei Klassiker-Übersetzungen auch natürlich sehr stark greift, weil es dann auch darum geht, dass man sagt, eine Übersetzung altert. Und es gibt Grund, eine Neuübersetzung anzufertigen. Das liegt natürlich an auch, also das kann man dann auch mit Theateraufführungen. Theateraufführungen aus den 70ern hatten einfach anderen Kontext, andere Moden, folgten anderen Moden. Und deswegen muss man natürlich ein Stück heute anders inszenieren, als man es in den 70er Jahren gemacht hat. Aber also, na, ich weiß nicht, also all diese Parallelführungen, diese Vergleiche, es gibt dann eine, die das sehr stark auch mit historischer Aufführungspraxis zum Beispiel bei der Musik vergleicht, andere, die das mit Theaterinszenierung vergleichen. Das sind die führen alle, finde ich, immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und ich finde das, was Isabel auch schon erwähnt hat, eigentlich das Wichtigste. Und ich fühle mich manchmal als Verleger ein bisschen wie so ein Casting-Direktor. Wenn ich einen Text habe, den ich neu übersetzen lassen möchte und der nicht über einen Übersetzer oder eine Übersetzerin zu mir gekommen ist, dann muss ich einen passenden Übersetzer oder eine Übersetzerin dazu finden. Und das ist, und an dem Punkt merke ich, dass das eben genau stimmt, was Isabel gesagt hat, dass ich jemanden suche, der zu dem Text passt. Mhm. Also wie beim Casting, dass ich überlege, wessen Sprache kommt mir so vor, als könnte sie mit diesem Text eine sehr gute Verbindung eingehen und könnte da was ganz Tolles hervorrufen oder hervorbefördern. Und dann gehe ich ins Gespräch mit den Übersetzern und Übersetzerinnen und frage sie nach ihrem Eindruck, was sie als Besonderheiten finden an dem Text und was man eben noch rausarbeiten kann. Und das ist einfach also eine zutiefst individuelle, persönliche Frage, die in der Frage des sprachlichen Zugangs, in der Sprache des Lektürezugangs, also in der ganzen Biografie des Übersetzers oder der Übersetzerin liegt, wie das dann, ich meine, letztendlich kann sie nur auf Wörter zugreifen, die Übersetzerin, die sie in ihrem Repertoire hat. Und das sind andere als die, die jemand anders im Repertoire hat. Und deswegen stellt sich für mich die Frage, wie individuell eine Übersetzung geprägt ist, auch gar nicht mehr, weil es eben aus der Arbeit daraus und auch aus dem Wissen um die Varianz und um die Alternativen heraus einfach total klar ist, dass eine Übersetzung ein höchst individuelles Kunstwerk ist. Also das ist für mich keine Frage. Und deswegen muss man sie auch so behandeln.
Und mein Mutter-Vater-Kind-Textbild, was ist jetzt damit? Das willst du nicht? Isabel,
ich
willst
nicht.
Du das vielleicht haben und es davon werfen?
Nee, ich kann damit auch nichts anfangen, ehrlich gesagt.
Gut, okay. Aber wie gesagt, Jennifer Croft hat es auch gesagt. Es ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen.
Ja, also,
das muss euch nur mal sagen.
Und dieses Kindmotiv, das benutze ich jetzt zum Beispiel als Verleger auch. Also meine Bücher sind auch meine Kinder. Also ja. Es gibt viele Eltern.
Okay, gut.
Ich finde das ganz spannend.
Ich gebe die auch nicht zurück. Und man gibt ja aber auch ein Pflegekind nicht zurück.
Glaub Im ich. Besten
also,
Fall.
Ja, nee, man behält das ja im Herzen. Und ich möchte noch ergänzend zu dem, was Sebastian gerade sagte, sagen, man muss sich auch als Übersetzerin das mit jedem neuen Buch oder jeder neuen Autorin wieder fragen, ist das wirklich meins? Möchte ich das machen? Glaube ich, dass das gut ist, wenn ich das übersetze? Liegt mir das? Mag ich das? Es hat überhaupt keinen Zweck, Bücher zu übersetzen, die man nicht leiden kann. Ist mir natürlich auch schon passiert. Würde ich jetzt heutzutage nicht mehr machen, aber gerade so, wenn man am Anfang ist oder so, dann freut man sich über jeden Auftrag, nimmt womöglich unbesehen irgendwas an und dann sitzt man da und muss sich halt sagen, nein, ich bin jetzt Profi, ich ziehe das jetzt durch, ich werde jetzt dieses Buch übersetzen und natürlich werde ich es so gut wie möglich übersetzen, aber ich glaube, grundsätzlich ist das nicht gut für ein Buch, wenn man sich nicht leiden kann.
Weil Sebastian das eben angesprochen hat schon und wir das so ein bisschen zumindest touchierten. Also Übersetzungen altern, genauso wie Inszenierungen. Und dann fiel mir jetzt eben ein, es gab, ich glaube, die ursprünglich deutsche Übersetzung von Dem Fänger im Roggen war vom Ehepaar Böll. Ja. Und es ging wohl, also die war wohl recht prüde und es ging wohl bis dahin, dass man sogar einzelne Szenen irgendwie rausgestrichen hat, die den beiden nicht passten. Es mag sein, dass das alles nicht hundertprozentig richtig ist, wie ich es wiedergebe. Jedenfalls gab es dann vor so 10 oder 15 Jahren eine Neuübersetzung von Eike Schönfeld. Auch hier bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber relativ. gibt es das? Also für Isabel wird das weniger so sein, weil ich meine, das kann nur immer sie übersetzen. Aber wann sagt der Verleger, oh, es ist Zeit für eine Neuübersetzung. Und wie sieht man diese Strömung? Also ist jetzt zum Beispiel absehbar, gewisse Sachen würde man anders machen? Also natürlich denkt man ans N-Wort, dass das entsprechend irgendwie heute nicht mehr wie noch in den 50ern übersetzt worden oder werden würde. Wann ist es Zeit für eine Neuübersetzung? Und gibt es jetzt irgendwie neue Strömungen, die man ausmacht, dass man sagt, oh, in 10 Jahren wird niemand mehr das und das übersetzen? Oder wird es anders übersetzen?
Also prognostisch kann man da natürlich nicht so richtig was zu sagen, weil man nicht weiß, wie sich das alles entwickelt. Und man muss auch nochmal ganz deutlich sagen, eine neue Übersetzung streicht keine alte Übersetzung durch und sagt, das Neue ist jetzt die bessere. Das kann natürlich sein, wenn es Streichungen gab oder wenn es eine neue Fassung gibt, die gefunden wurde, dass das dann eine neuere Fassung ist. Aber eigentlich ist es wirklich eine Version. Also man sagt dann, wir machen nochmal eine Übersetzung, aber die ist dann ja auch nicht definitiv gültig. In 20 Jahren kann ja wieder jemand kommen und sagen, ich finde, dass dieser Aspekt nicht genug rausgearbeitet ist oder ich finde interessant, fände es interessant, wenn die Übersetzung darauf mehr Wert legen würde. Und dann kann es eben auch wieder eine neue Übersetzung geben. Also es gibt schon etliche, ein Bündel an Gründen und im besten Fall kommen gleich mehrere zusammen. Aber das, was du angesprochen hast mit den bestimmten Moden, also sowas wie, dass früher ohne Hemmung das N-Wort benutzt wurde, dass man es heute, da würde ich auch nochmal differenzieren, dass man es heute als heutiger Sprecher nicht benutzt, dass man es aber in einer historischen Übersetzung durchaus benutzen kann unter bestimmten Aspekten und mit einer bestimmten Einbettung, aber dass man es eben historisierend nur benutzen kann und eben eingeordnet, das sind dann so bestimmte Aspekte oder dass man früher, also mir fällt da jetzt ein, Isabel hat bestimmt noch ganz viele andere Ideen, dass man früher zum Beispiel Städtenamen und Personennamen, Straßennamen, geografische Namen eingedeutscht hat, relativ häufig, was man heute nicht mehr tun würde. Dann gibt es bestimmte Entwicklungen. Bei Dialekten hat man früher oft versucht, einen deutschen Dialekt zu finden. Heute arbeitet man sehr viel mehr mit Dialektmarkern und erfindet aber einen Kunstdialekt. Würde ich jetzt sagen, Isabel, wenn das nicht stimmt, kannst du das korrigieren. Aber also da gibt es bestimmte Entwicklungen, aber ich glaube, die können sich auch mal wieder in eine andere Richtung bewegen. Das ist relativ
offen. Und es gibt natürlich auch einfach solche Dinge wie wachsendes Weltwissen. Also wenn man in den 50er Jahren ein Croissant noch als Blätterteighörnchen übersetzt hat, das braucht man heute nicht mehr. Heute weiß einfach jeder, was ein Croissant ist. Und dann gibt es diese Modeerscheinungen, also dass man zum Beispiel Mom und Dad aus englischen oder amerikanischen Romanen heute nicht mehr übersetzt. Da lässt man Mom und Dad stehen und man übersetzt es nicht mehr mit Mama und Papa. Oder sowas wie also im Krimi-Bereich Dienstränge von Polizisten. Ja, man schreibt da heute nicht Herr Wachtmeister, wenn irgendwie ein Polizist angesprochen wird in einem amerikanischen Roman. Das sind natürlich zum Teil Modeerscheinungen, zum Teil hat das einfach mit gewachsenem Weltwissen zu tun. Zum Teil hat es damit zu tun, dass wir viel amerikanische Filme gucken, darüber Dinge wissen oder bestimmte Formulierungen drauf haben. Dann natürlich solche Sachen wie das N-Wort, das schreibt man heute nicht mehr, natürlich nicht. Und das sind alles Gründe für Neuübersetzungen. Oder halt tatsächlich sowas wie, dass da die Rechte frei werden. Und dann wollen also beim Kleinen Prinzen einfach noch ein paar Verlage dran mitverdienen, weil das noch bis in alle Ewigkeit so ein Steady-Seller sein wird, nehme ich an. Und dann bemüht man sich noch eine schöne Ausgabe zu machen und ja.
Wir haben ja so angefangen mit der Frage eben Übersetzerinnennamen auch aufs Cover. Im Gugolz Verlag wird das gemacht. Ansonsten wird darum noch so rumgerungen. Geldmäßig, eigentlich hatten wir auch noch so eine krasse Geldfrage, ob sich da auch was tun muss. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das Spaß macht, darüber zu reden, wenn wir dann natürlich wieder bei dem Punkt ankommen. Das sind aber auch viele andere Leute, die auch außerhalb der Spitze der Verlage jetzt gerade nicht so wahnsinnig gut bezahlt sind, solange es nicht richtig brillant läuft. Aber es ist vielleicht trotzdem eine Mini-Andeutung trotzdem von euch gefordert, weil das ja auch was damit zu tun hat, mit dieser, so ist es, so läuft das Business ja nun mal und das Leben anscheinend auch. Also mit dem, wie viel Arbeit steckt da drin und wie bedeutsam ist es wirklich für den Text. Also das transportiert sich durch das, wie ihr sprecht, aber vielleicht möglicherweise doch auch durch solche Entscheidungen, wer da auf welcher Wichtigkeitsposition steht. Was meint ihr dazu? Isabel, du darfst anfangen.
Also es gibt VerschwörungstheoretikerInnen unter den Übersetzenden, die sagen, werden absichtlich auch nicht aufs Cover genannt und werden mit allen Methoden klein gehalten, damit wir nicht auch noch mehr Geld wollen.
Siehste, habe ich
das
gedacht.
Das halte ich wirklich für eine Verschwörungstheorie. ich glaube eher, dass das traditionell gewachsen ist mit der relativ schlechten Bezahlung. Und das ist tatsächlich was, worum der Übersetzerverband seit Beginn seines Bestehens und bis heute andauernd kämpft, dass irgendwie mal die Honorare steigen. Und es gibt jetzt inzwischen Gerichtsurteile, dass wir am Gewinn beteiligt werden müssen und all solche Dinge. Und trotzdem ist es für die allermeisten von uns bei jedem neuen Vertrag, fangen wir wieder an zu verhandeln und versuchen wieder, ob nicht doch noch mal 50 Cent pro Seite mehr gehen und ob da nicht doch noch irgendwo was zu machen ist. Und es ist ein ständiges Thema unter Übersetzenden.
Ich stimme in allem zu und natürlich werden Übersetzer zu schlecht bezahlt, weil sie, also zumindest ist mein Eindruck, Isabel, du kannst das aus der Praxis bestimmt besser sagen, aber die, mit denen ich zu tun habe, merke ich, dass die einfach ein gewisses Tempo an den Tag legen müssen, um überhaupt so viel zu verdienen, dass man davon leben kann. Und das ist wirklich, also das ist immer zulasten der Qualität, je schneller man machen muss. Ja, also ich habe das Gefühl, aber dass, also du hast das am Anfang schon gesagt, Isabel, dass es irgendwie immer stärkere Bemühungen gibt, die Übersetzer zu stärken. Und der deutsche Übersetzerfonds, den sollte man hier bestimmt nicht unerwähnt lassen. Und das, also es gibt ein immer ausgebauteres Stipendienwesen, was dringend notwendig ist. Natürlich ist das irgendwie schlecht, wenn dann die Verantwortung von den Verlagen weggenommen wird und das in so ein Stipendienwesen verlagert wird, aber besser als nicht bezahlt ist es immer noch allemal. Vielleicht kann man auch da noch ergänzen, vielleicht kann ich auch da noch ein bisschen Wasser in den Wein schütten, weil ich das einfach so gerne mache. Man muss halt einfach auch sagen, also im Vergleich, ich nenne jetzt keinen Verlagsnamen, ich weiß, dass deutsche Gegenwartsautoren, die ein Buch schreiben, von kleineren Verlagen Honorare kriegen, die weit unter dem liegen, was eine Übersetzerin oder ein Übersetzer von mir kriegt, wenn er ein 400-Seiten-Buch übersetzt. Mhm. Also das heißt, auch da gibt es auch ein ausgebautes Stipendienwesen. Ich will damit auch nicht sagen, die Übersetzer sollen still sein und zufrieden sein damit. Aber also es ist so, dass einfach kaum Geld zu machen ist mit Büchern. Und ich habe das Glück, dass ich aus Sprachräumen übersetzen lasse, die ein sehr gutes Stipendienwesen haben. Also es gibt ja für Verlage auch immer noch die Möglichkeit, Übersetzungsförderung zu beantragen. Das ist auch einer der Gründe, abseits der Überzeugung, dass ich will, dass die einigermaßen verdienen, dass ich auch vernünftige Honorare bezahlen kann, weil ich weiß, ich kriege einen Großteil an Förderung aus den jeweiligen Ländern. Also man kann einfach die nackten Zahlen sagen. Ich zahle immer ungefähr zwischen 23 und 25 Euro. Manchmal gehe ich ein bisschen drüber. Das ist bei einem 400-Seiten-Buch sind das 10.000 Euro. Das muss man sich einfach nochmal klar machen. Ein Autor, der für ein Werk bei einem Verlag meiner Größe 10.000 Euro Honorar kriegt, den soll mir mal jemand zeigen. Ich glaube, das gibt's nicht. Und also deswegen muss man sagen, es ist schlecht bezahlt aus Sicht der Übersetzer. Aus Sicht des Verlages ist es ganz schön viel Geld, was man zahlen muss für eine Übersetzung.
So, Tillmann, du hast gesagt, wir sollen auf jeden Fall auch die harten Geldfragen stellen in diesem Podcast. Und weil du das nicht gemacht hast, habe ich das jetzt gemacht. Aber ich weiß nicht, ob das der perfekte Abschluss unseres gemeinsamen Podcasts ist. Was meinst du?
Ich finde, der perfekte Abschluss für so einen Podcast muss immer sein, dass die beiden Gäste eine oder von mir aus auch zwei herausragende Übersetzungen empfehlen.
Dürfen Sie auch sich selber nennen?
Absolut.
Welche deiner Übersetzungen ist besonders gelungen, Isabel?
Ich würde jetzt einfach mal anfangen.
Ja, bitte.
Und sagen, die bereits hier mehrfach erwähnten Übersetzungen von Tadej Vesos von Hinrich Schmidt-Henkel im Gogols Verlag sind wirklich, wirklich fantastisch.
Das freut mich. Ich würde vielleicht jetzt der Aktualität halber zwei Übersetzungen erwähnen, die auf der Liste für den Leipziger Leipziger Übersetzerpreis, den Preis der Leipziger Buchmesse, in der Kategorie Übersetzung sind. Was übrigens auch nochmal erwähnt werden muss, was eine tolle Einrichtung ist, finde ich, dass es eben so prominente Übersetzerpreise mittlerweile auch gibt. Und da habe ich zwei Bücher von gelesen, die ich beide auch nominiert hätte, wenn ich in der Jury gewesen wäre. Das eine ist eine wirklich Mammut-Übersetzung von Stefan Moster, ein finnischer Klassiker, eigentlich der mythische finnische Klassiker, der im von Alas Talo, ein 1000-Seiten-Buch bei Mare erschienen. Eine unglaubliche Übersetzung. Ich glaube, er hat da fast 10 Jahre dran gearbeitet. Das ist wirklich ein man kann kaum sagen, worum es geht. Es wird die ganze Zeit geredet, es wird die ganze Zeit getrunken und man liest es so unglaublich gerne. Also es ist wirklich eine fantastische Übersetzung von Stefan Moster bei Mare. Und die zweite Übersetzung, die ich auch nochmal erwähnen möchte, weil sie auch so raffiniert ist, ist von Anne Weber. Die hat Cecil Weißbrot übersetzt. Ein Buch, in dem eine Übersetzerin die Hauptrolle spielt. Diese Übersetzung ist so kunstvoll, dass sie auch, also da kann man auch wieder sehen, was eine Übersetzung werden kann an Kunstwerk.
Ich empfehle zum Beispiel gerade nichts, aber ich empfehle tatsächlich nach diesem Gespräch, sich mit dem Übersetzungsthema wahrscheinlich wirklich ein bisschen genauer auseinanderzusetzen, weil meine Erkenntnis oder meine These ist immer noch, dass wahrscheinlich wirklich immer noch Menschen denken, die Übersetzung ist tatsächlich nur so eine Übersetzung. Das hatten wir nämlich noch gar nicht, ne, Tillmann, was wir noch alles auf dem Schirm hatten, was wir fragen müssen. Nämlich so, ja, ich kann doch selber Englisch, muss man doch nur übersetzen, kann man doch irgendwie. Also ich glaube,
das ist wirklich, ja, so ein ganz weit verbreiteter Irrglaube, man müsste Englisch können oder irgendeine andere Sprache.
Genau.
Das Wichtigste ist aber, dass man Deutsch kann.
Mhm. Ja.
Und das ist
möchte ich auch
nicht
betonen.
So banal, wie es klingt.
Eine kleine Ergänzung, eine Empfehlung möchte ich noch ergänzen, weil ich das auch gerade gelesen habe und das daran anschließt. This Little Art von Kate Briggs. Das ist ein Buch, was schon ein paar Jahre alt ist. Das ist jetzt gerade ins Deutsche übersetzt, bei Inkpress rausgekommen. Ein Buch übers Übersetzen. Die englische oder amerikanische Übersetzerin von Roland Barthes schreibt über ihre Arbeit und darüber und genau über die Fragen, über die wir heute auch gesprochen haben. Ein unglaublich kluges, geistreiches und tolles Buch.
Irgendjemand tippt schon. Ich höre es doch. So, Tillmann. Also du Isabel, sehr gut.
Es war wirklich eine riesige Freude.
Ja, genau.
Und Christine, es war mir wie immer eine Freude mit dir. Bis zum allernächsten Mal.
Genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum allernächsten Mal. Das war lakonisch und elegant mit 54 Books. Danke an alle. Schönen Tag euch und bis sehr bald in dieser Podcast-Welt oder in der Bücherwelt.
Danke.
Bis
auch.
Dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.